Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Jannis Meseke ist Head of Marketing bei Völkel, der größten Naturkostsafterei Deutschlands mit Sitz im schönen Wendland. Jannis erklärt, warum sie nicht mit erhobenem Zeigefinger auf Umweltschutz und Co. hinweisen wollen und warum man manchmal in ein Dilemma gerät, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Hallo Jannis, schön, dass ich hier sein darf im Wendland bei Völkel.
Schön, dass du bei uns bist und wir die Chance bekommen, in deinem Podcast ein bisschen von uns zu erzählen. Freue ich mich sehr.
Ich weiß ja, dass du hier im Marketing arbeitest und natürlich interessiert mich, wie bist du hierher gekommen, weil nicht jeder zieht ins Wendland, um hier zu arbeiten. Viele ziehen eher in die Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Die Ruhe, die Natur, die schönen Vögel, die ich hier schon bewundern durfte?
Bei mir war es wirklich die sprichwörtliche Reise. Ich bin hier aufgewachsen und dann nach dem Abi so schnell wie möglich abgehauen, wie es so vielen Menschen auf dem Land geht. Ich wollte die Welt sehen, wollte in Städten leben. Im gewissen Umfang habe ich das auch gemacht, wobei man natürlich mit Sicherheit noch mehr von der Welt sehen kann. Aber war dann eben 12 Jahre weg und habe dann festgestellt, je näher ich mich der 30 beim Alter genähert habe, desto mehr konnte ich mir vorstellen, dann doch wieder erst aufs Land zu ziehen. Okay, dann war das klar für meine Frau und mich. Und dann wurde es auch immer unheimlicher, weil dann haben wir uns gedacht, warum eigentlich nicht ins Wendland? Da wissen wir, es ist schön, die Leute ticken ähnlich wie wir und wir kennen auch schon den einen und die andere. Und dann ist es jetzt tatsächlich so gekommen, dass wir am Ende in meinem Heimatdorf gelandet sind. Hätte das dem 16- oder 18-jährigen Jannis jemand gesagt, hätte der einen ziemlichen Vogel gezeigt bekommen, mindestens.
Na, also ich frage mich immer, ich komme auch vom Dorf und das ist auch in Niedersachsen. Und ich bin mittlerweile 48 und wenn du mich heute fragen würdest, möchtest du nochmal zurückziehen in das Dorf? Ich würde halt Nein sagen. Deswegen finde ich es umso erstaunlicher und schöner, dass du tatsächlich in dein Heimatdorf zurückgefunden hast. Und du bist jetzt schon wie lange hier?
Bei Völkel bin ich jetzt seit 6 Jahren und damit auch wieder im Wendland sozusagen. Vorher war ich dann in Berlin und Hannover zum Beispiel zum Schluss. Und muss sagen, dass ich mich total gut eingelebt habe. Für uns als junge Familie ist das perfekt. Wobei ich natürlich auch weiß, dass man auch super ein Kind in der Stadt aufziehen kann. Das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wir haben uns für den Weg entschieden, eben aufs Land zu gehen. Mögen sehr das Grüne, die langen Spaziergänge, aber auch die Gemeinschaft zwischen den Menschen, wenn man sich eben sehr gut kennt. Das kann auch sehr anstrengend sein. Im Moment überwiegt aber ganz klar das Schöne. Und das genießen wir jeden Tag.
Naja, und so weit ist es jetzt auch nicht bis nach Hamburg, denn ich habe ja die Anreise aus Hamburg heute auf mich genommen. Und es ist ja nicht so, dass wir dann irgendwie stundenlang unterwegs sind. Es waren nur 2.
Genau, und in die andere Richtung nach Berlin und wieder die andere Richtung nach Hannover. In diese 3 Richtungen sind es dann jeweils knapp 2 Stunden, bis man dann im pulsierenden Stadtleben ist. Und das ist auch toll. Wir genießen das dann eben auch mal in die Stadt zu fahren, Theater, Konzerte und auch zu Sportveranstaltungen. Da sind wir ja inzwischen als Marke auch sehr aktiv in dem Bereich, gerade in den gerade genannten Städten. Und das ist eine der vielen schönen Seiten meines Jobs, dann eben auch die spannenden Veranstaltungen von unseren Partnern im Bereich Sport anzuschauen, zum Beispiel in Hamburg, Berlin bzw. Potsdam und Hannover.
Da kommen wir gleich zu. Du machst das Marketing hier und ich finde, eine Marke wie Völkel braucht fast gar kein Marketing, weil man sich sagt, Mensch, da ist doch alles toll, alles Bio, alles Demeter-Qualität. Die Marke steht für sich, ist authentisch. Trotzdem gibt es dich. Was ist denn so dein Alltag? Du hast eben gesagt, Veranstaltungen, an denen ihr partizipiert. Aber was gibt es noch so in deinem Bereich, was du machst? Also große Kampagnen habe ich tatsächlich vielleicht doch schon mal gesehen, aber in anderer Form. Ist es das, was du so den Tag über machst?
Da triffst du gleich sehr viele Dinge auf den Kopf. Echt sehr, sehr punktgenau. Also zunächst erstmal ist es gut, dass es nicht nur mich gibt, sondern wir sind inzwischen 27 Menschen, die sich bei Völkel um Werbung, Marketing und auch Veranstaltungen kümmern. Ich darf das Team leiten und unsere Aufgabe ist genau das, was du sagst, nämlich, dass wir bekannter werden. Unser Unternehmen gibt es seit bald 90 Jahren, im nächsten Jahr haben wir Geburtstag und wir machen viele Dinge, die heute gefragter sind denn je. Nachhaltigkeit natürlich die große Überschrift, Gemeinwohlorientierung, Fairness im Umgang mit den Partnerinnen und Partnern. Das sind Dinge, die bei Völkl seit, wie gesagt, über 80 Jahren fest zum Inventar gehören und auch nicht verrückbar sind. Inzwischen sogar in unserer Stiftungssatzung. Wir sind in einem Verantwortungseigentumsstruktur sogar festgehalten und unverrückbar. Für immer. Genauso wie das Unternehmen nicht verkäuflich ist. Das ist schön, aber das müssen jetzt noch mehr Leute mitbekommen. Das ist mein Job, den ich eben angetreten bin. Zum Glück nicht allein, sondern mit vielen motivierten Kolleginnen und Kollegen. Und unser Job ist auch nicht, verkauft bitte so viel Saft und Erfrischungsgetränke wie möglich. Unser Job ist etwas viel Größeres, unsere Mission. Nämlich, wir gehen jeden Tag zur Arbeit für eine faire Gesellschaft und eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Puff. Dickes Brett. Das werden wir nicht allein schaffen, aber wir wollen auf jeden Fall einen relevanten Beitrag dazu leisten. Noch genauer gesagt möchten wir Werbung machen, um neue Zielgruppen für unsere Produkte zu begeistern. Ich lese gerade ein Buch, habe es auch mitgebracht. Mit Marketing die breite Masse für grünen Konsum begeistern, ist die Unterzeile. Kann ich jedem ans Herz legen, der sich für diesen Bereich interessiert, weil das ist genau das, was wir machen. Wir wollen Leute dafür begeistern, nachhaltig zu handeln, ohne dass es sich für sie so anfühlt. Denn sie tun einfach Dinge, die sie mögen, die sie genießen und haben dabei einen positiven Impact auf die Umwelt und andere Menschen. Da wollen wir hin. Das ist kein kurzer Weg, ist ein langer Weg, aber ein wunderschöner, den wir sehr gerne gehen.
Ich kenne das ja selbst von mir. Man möchte dann auch viele Dinge nachhaltig machen oder man möchte auch besser konsumieren. Aber manchmal trifft man dann auf eigene Hürden oder denkt sich, ach komm, heute, ah, da kaufe ich jetzt doch mal eine Cola aus der PET-Flasche, ne? Also das ist halt so, manchmal lässt es sich gar nicht umgehen und es ist schwierig, wenn man dann mit so einem erhobenen Zeigefinger kommt. Und ich glaube, das ist genau das, wo die Schwierigkeit bei euch liegt, für Bio zu begeistern, für Nachhaltigkeit, für eine grüne Marke, aber dann trotzdem irgendwie, ja, den Kauf zu animieren. Und ich habe mal einen Satz gehört von jemandem, der gesagt hat, Konsum kann nie nachhaltig sein. Was sagst du dazu als Marketing-Experte?
Mhm. Man muss natürlich sagen, also ganz ohne Konsum geht's nicht. Und wenn die Menschen schon konsumieren, dann ja wenigstens so gut wie möglich. Und das bedeutet auf keinen Fall, dass jeder zu jeder Zeit immer die richtigen Entscheidungen treffen muss, kann oder sollte. Das tun auch wir nicht, weder als Privatperson noch als Unternehmen Völkl. Wir versuchen jeden Tag alles so gut wie möglich zu machen, so nah wie möglich an einen Idealzustand zu kommen, ohne, und das ist schon die erste Herausforderung, genau zu wissen, wer definiert den eigentlich, wie sieht der aus. Und wir möchten eben deshalb auch nicht als Marke auftreten, die den Zeigefinger erhebt und sagt, oh, wenn du jetzt eine Mate trinkst, die nicht aus unserem Hause ist, sondern von jemandem, der vielleicht sehr bekannt ist für Mate machen, dann förderst du konventionellen Mate-Anbau. Das ist schlecht für den Regenwald. Bitte trink doch unsere Marke, Mate, die Mate unserer Marke, Völkl.
Ist auch, wenn man das zehnmal hintereinander sagt, Mate unserer Marke, das ist gar nicht so einfach.
Genau, deswegen ganz langsam. Also, unsere Botschaft ist nicht, trinkt die Mate unserer Marke Völkl, die Welt besser zu machen und den Regenwald zu schützen. Das ist so, aber wir sagen, trinkt die Mate für den echten, natürlichen Mate-Genuss und für all das, was du dir von dieser Produktkategorie versprichst. Und dann sozusagen eher im Nebensatz, ach übrigens, damit tust du auch was wirklich Gutes, schützt in dem Fall den Regenwald und trägst dazu bei, dass die Mate-Anbauerinnen und Anbauer fair bezahlt werden. Aber nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem Kopfthema in die allererste Reihe, sondern Spaß machen, lecker sein und für eine gute Zeit stehen. Das ist das, der Weg, auf den wir uns jetzt machen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Veränderung für ein Unternehmen, das sehr viel von Kopfthemen gelebt und auch so kommuniziert hat, über 80 Jahre lang. Das bedeutet nicht, dass wir auch nur einen Millimeter weniger Gas geben bei dem, wie wir es machen. Wir handeln mindestens genauso nachhaltig wie vorher, eher noch besser. Aber wir stellen es in der Kommunikation nicht immer in die erste Reihe, machen sozusagen unsere Hausaufgaben, ohne dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das auf jedem Werbeplakat von uns sehen müssen.
Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in einer Gesellschaft wie heute, ich finde, es gibt gerade so eine, die total dahinterher sind, dass es nachhaltig ist. Und es gibt eine Gesellschaft, die sagt, ist mir doch scheißegal, ich konsumiere und schmeiß alles weg und bestelle mir alles über einen Online-Shop und so, je mehr Kartons, desto besser. Ich habe da so gerade so eine, ich fühle so eine Diskrepanz zwischen die, die wirklich auf die Nachhaltigkeit schauen und die, denen das scheißegal ist. Und wie will man dann eine Traditionsmarke in diese Gesellschaft bringen, die so unterschiedlich auch ist auf eine Art? Ich kann das deswegen sagen, weil ich habe einen Sohn, der ist 16. Und ich habe manchmal das Gefühl, die sind sehr, es gibt in seiner Generation welche, die sind sehr hinterher und es gibt welche, denen ist das wirklich egal. So, wie gehen wir damit um und wie bringen wir dann ein Traditionsunternehmen mit dem Impact dorthin auf so unterschiedliche Weise?
Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir heute so eine Mini-Buchrezension machen, aber ich komme nicht drum herum bei deiner Frage.
Dann kommen wir auf das Buch, was auf dem Tisch liegt, was keiner sieht, aber was ich nochmal später verlinken werde in den Shownotes.
Genau, ich sag's, es ist von Johanna Goldenhofer und Jan Pechmann, unter dem ich auch in der Vergangenheit schon arbeiten durfte. Das heißt, das 60% Potenzial, und da geht's genau darum. Es geht darum, dass ungefähr 20% die Öko-Fans sind, so werden sie in dem Buch genannt. 20% sind die Öko-Muffel, ihr ahnt das schon. Die einen sind ohnehin voll begeistert, alle Entscheidungen sind reflektiert. Sie können sich das auch leisten, Öko-Fans zu sein. Und die anderen sagen, boah, wenn da eine grüne Farbe auf dem Etikett ist, am Ende noch ein Regenbogen oder da drauf steht, das sei vegan, bitte nicht. Dann bin ich schon mal auf jeden Fall dagegen. Die sind beide Gruppen gar nicht so sehr im Fokus dessen, wo wir hinwollen. Die eine Gruppe, die Öko-Fans, die kennen uns schon viele Jahre oder Jahrzehnte, für die wollen wir weiterhin da sein. Da werden wir nicht nachlassen, keine Sekunde, da braucht keiner Sorgen haben. Aber, und die andere Gruppe ganz auf der anderen Seite, die Öko-Muffel, das müssen wir so anerkennen, die sind aktuell nicht offen für unsere Marke und unsere Botschaften. Das ist okay, weil in der Mitte liegt ein Riesenpotenzial. 60% beziffern es die Autorin und Autor, der Autor und die Autorin. 60% diejenigen, die schon wissen, dass man eigentlich nachhaltig handeln müsste, es aber noch nicht zur Regel ihres Handelns gemacht haben. Das heißt, in der Regel eben noch nicht nachhaltig Entscheidungen treffen. Diese Menschen begeistern, da ist das Potenzial und boah, 60%, was ist das für ein Riesenpotenzial für eine Marke, für die Gesellschaft, für die Umwelt, auch für die Politik vielleicht in zweiter Linie. Und diese 60% für Völker zu begeistern, das machen wir und ehrlich gesagt auch nicht so unerfolgreich. Ich habe da ein, zwei ganz coole Beispiele, wo wir schon an diesen 60% knabbern, um sie mit Sicherheit nicht zu den 20% Öko-Fans zu machen, aber zu Völke-Fans und dadurch dann nachhaltig handeln zu lassen, weil wir uns als coole Marke positionieren, nicht weil wir mit erhobenem Zeigefinger durch die Fußgängerzone oder die U-Bahn rennen.
Ich möchte ein Beispiel jetzt hören. Ha. Du hast gesagt, du hast zwei Beispiele, ich nehme aber nur eins.
Auf jeden Fall. Und mein Beispiel sind ganz klar unsere Ingwer-Shots. Das ist ein Produkt, was wir vor 6 Jahren ins Leben gerufen haben, was inzwischen eine ganze Produktkategorie ist. Die Rezeptur ist relativ simpel. Man nehme Ingwer mit leckeren Säften und hat einen hochdosierten Saft, der sehr stark nach Ingwer schmeckt. Deswegen trinkt man davon nicht 2 Liter, sondern einen sogenannten Shot. Okay, das ist die Kategorie Ingwer-Shot. Klingt noch nicht so nach Nachhaltigkeit. Aber jetzt kommt die Geschichte dahinter. Denn diese Kategorie ist vor 7 Jahren aufgekommen. Das fanden wir dann ganz spannend und haben dann aber gefragt, ist das was für uns? Und sind zeitgleich auf eine Demeter-Kooperative im Bergland von Peru getroffen. Menschen, die dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr von der Landwirtschaft leben konnten, die jahrzehntelang seit Generationen Ingwer angebaut haben, konventionell ohne Zertifizierung. Der Preis ist so in den Keller gegangen, dass die Menschen die Landwirtschaft einstellen mussten und in die Städte gehen mussten, um als Tagelöhner und Tagelöhnerinnen zu arbeiten. Ihre Heimat verlassen, ihren Job, den sie eigentlich lieben, verlassen, aus ökonomischen Gründen. Total furchtbar. Und wir sind auf die getroffen und haben dann gemeinsam mit dem Demeter-Verband ihnen bei der Umstellung geholfen. Nun sind sie zertifizierte Ingwer- und Kurkuma-Anbauerinnen und Anbauer, bekommen von uns einen fairen, langfristig festgelegten Preis und können wieder in ihrer Heimat leben, beziehungsweise müssen die nicht verlassen. Also Fairness, soziale Nachhaltigkeit, durch das Label auch ökologische Nachhaltigkeit, super. Und das schon seit, wie gesagt, 6 Jahren. Und jetzt haben wir eben vor 2 Jahren gesagt, okay, das müssen wir jetzt aber noch mehr Menschen erzählen. Wir machen jetzt Out-of-Home-Werbung für unsere Shots, und zwar da, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher den größten Need haben. Denn die Shots bringen eine Riesenportion Vitamin C mit. Schon einer unserer 95 ml Shots deckt den Tagesbedarf an Vitamin C, gerade in der kalten Jahreszeit, mega wichtig. Und wo denkst du am stärksten daran, oh, ich müsste mal was für mein Immunsystem tun? Genau, im ÖPNV, da wo jemand neben dir steht, schon hustet, der nächste hat sein Taschentuch draußen, beim übernächsten läuft die Nase und du denkst dir einfach nur, boah, wie komme ich hier sicher durch? Ich habe doch am Wochenende was Schönes vor, ich habe jetzt echt keine Zeit und auch keine Lust auf eine Erkältung. Und genau in diesem Umfeld werben wir. Ganz interessant vor dem Hintergrund dessen, was ich erzählt habe, ist die Reihenfolge unserer Botschaften. Die Hook, mit der wir die Leute ansprechen, ist nämlich, damit alles läuft, bis auf deine Nase. Wir kommen also ganz klar vom Kundenbedürfnis, Kundinnenbedürfnis und haben auch ein kleines Augenzwinkern dabei und lösen dann rational auf. Und da ist auch die Chronologie wichtig, unsere Antworten auf diese Fragestellung, nämlich 100% Vitamin C. Die erste Antwort ist ein Ego-Thema. Zweitens, 100% Bio. Okay, kann ich mit gutem Gewissen kaufen. Und dritte Botschaft, 100% fair. Wegen dieses Projektes, von dem ich gerade erzählt habe. Und wir kommen also vom Ego-Bedürfnis, ich will nicht erkältet sein, hin zu, ich kaufe schon mal ein Bioprodukt, oh, das ist schon mal gut. Oh, und ist dann noch 100% fair, das ist sehr gut. Und für diejenigen, die interessiert sind, für die gibt es dann auf unseren Kanälen tiefgehenden Content. Wir waren dort vor Ort, haben die Menschen besucht, zeigen, wie dort Ingweranbau passiert, warum das gut ist, warum das hilft gegen die Brandrodung und damit gegen das Sterben des Regenwaldes. Wir haben ganz in der Tiefe haben wir super viel Content rund um die Kopfthemen. Aber wir haben eben auch nach vorne gestellt, ganz einfache Individualbedürfnis-Message, nämlich trink das und du bist nicht erkältet.
Und es schmeckt auch noch ganz gut. Das haben wir ganz vergessen zu erwähnen, weil sie schmecken ja auch fantastisch. Ich habe sie probiert.
Ja, inzwischen haben wir 7 verschiedene Sorten. Also ich würde fast sagen, vielleicht nicht für jeden, aber für viele Geschmäcker ist was dabei. Klassische Sorten, Ingwer, Kurkuma und Ingwer, aber auch die Kombination mit Beeren. Inzwischen auch in Kombination mit Multivitaminsäften. Seit neuestem ein rote Beete-Startshot, der dem Körper Eisen zuführt. Also es ist eine große Bandbreite entstanden und doch für viele Geschmäcker was dabei. Mein persönlicher Favorit immer noch Ingwer-Kurkuma.
Aha, deswegen hast du ihn auch hier auf den Tisch gestellt, damit ich da total Durst drauf kriege. Es hat funktioniert. Die Strategie ist bei mir aufgegangen. Ich bin ja auch so, wenn ich etwas sehe und drüber spreche, dann habe ich gleich Durst oder Hunger, je nachdem. Aber ich wollte dich nochmal fragen, warst du denn selber in Peru? Hast du selber den Anbau gesehen und bringt das deinen Job auch mit sich?
In dem Fall waren und 2 Kollegen aus unserem Videoteam dort, die unseren Social Media Content machen. Den einen sieht man noch öfter auf unserem Instagram-Account in verschiedene Rollen schlüpfen. Und die waren dort vor Ort, ganz einfach, Achtung, weil nicht so viel Platz in dem Kettenfahrzeug ist, mit dem man in dieses entlegene Tal fahren muss. Wir konnten da nicht mit einer riesen Truppe anrücken, sondern wir hatten unseren spanischsprachigen Kollegen aus dem Einkauf dabei, die beiden Videojungs und noch eine Fotografin. Und dann war dieses Kettenfahrzeug, um in dieses Tal zu kommen, mit den beiden Fahrern, dann eben voll, plus noch Equipment. Ja, das ist eine Realität, die jetzt für mich in Norddeutschland relativ fern wirkt, aber die dort eben Tatsache ist. Und es ist für mich ein Riesenantrieb mit Menschen, die ein ganz anderes Leben leben, auch wenn ich sie nicht persönlich treffe, zusammenzuarbeiten, an einem Strang zu ziehen und auch ein Stück weit dafür zu helfen, dass es ihnen auch gut geht. Das ist echt das Wunderschöne an unserem Job.
Viele suchen ja immer nach dem Sinn und sind auf Sinnsuche. Wenn es heute darum geht, einen Job anzufangen, fängt man ihn nicht nur an, weil man Geld verdienen möchte oder auch eben muss, sondern man fängt ihn auch an, weil man sagt, ich möchte etwas bewegen. Ich möchte damit irgendwie einen Impact schaffen. Als du hier angefangen hast, hast du dann schon ungefähr gewusst, was du für einen Impact haben wirst oder was du mit dieser Firma, was dich damit verbindet, als ob es dein eigenes ist, weil man kann ja auch für eine Firma arbeiten und gar nichts fühlen und sich einfach nur sagen, ich gehe da morgens hin, abends zurück und kriege mein Gehalt und es ist mir egal. Aber das ist dir nicht egal. Wie hast du das rausgefunden, dass es dir so wichtig ist, etwas zu bewegen? Du könntest ja auch was anderes machen. Du könntest auch ehrenamtlich in einer Stiftung arbeiten, zum Beispiel. Aber das tust du ja jetzt fast schon.
Ja, ein bisschen ist es so. Es war damals so, dass meine Frau und ich entschieden haben, ja, wir wollen aufs Land ziehen und ins Wendland. Und ich hatte einen coolen Job. Die Hamburgerinnen und Hamburger kennen sicherlich Moja. Das habe ich mit aufgebaut, gehörte da zum Gründungsteam und bin am Launchtag in Hamburg gegangen, weil ich dann wenige Tage später zu Völker gegangen bin. Und bei Moja habe ich schon gemerkt, Nachhaltigkeit, eine neue Form der Mobilität, weg vom Individualverkehr, das finde ich cool. Aber für mich persönlich wollte ich gerne die nächste Stufe zünden. Und dann war klar, okay, wir wollen gerne ins Wendland ziehen. Ich hätte aber auch geografisch in meinem alten Job bleiben können. Und es war für mich auch klar, wenn wir das tun, da gibt es für mich in der Region genau einen Arbeitgeber, der für mich inhaltlich, was das Wertekonstrukt angeht, in Frage kommt. Das ist Völkel. Das hat dann zum Glück ziemlich schnell geklappt. Und ich muss sagen, du hast gerade gesagt, es fühlt sich so an, als wäre es das eigene Unternehmen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es sehr, sehr leicht fällt, sich mit unserem Unternehmen zu identifizieren. Ganz egal, wem es gehört. Wir gehen da alle mit Feuer rein jeden Tag, weil wir eben größeres Ziel haben, als nur so viel Saft wie möglich zu verkaufen. Nämlich, ich sag's nochmal, eine faire Gesellschaft und eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Boah, was für ein dickes Thema. Und da einen Beitrag leisten zu können mit anderen Leuten, die gleich ticken und mit denen man gemeinsam an einem Strang zieht, feiere ich immer noch jeden Tag.
Aber gibt es denn überhaupt nichts, was dir schwerfällt? Also hast du nicht mal auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, wenn es darum geht, das Produkt irgendwo an den Markt zu bringen? Also ich kann in meinem Alltag bestimmt 4 schwierige Situationen nennen, wo ich immer wieder überlege, mache ich das, mache ich das nicht? Möchte ich das, möchte ich das nicht? Also was sind die größten Herausforderungen, die du so hast in deinem Job, der auf den ersten Blick ja relativ einfach wirkt, weil du sagst, die Unternehmenswerte sind cool, der Laden ist cool, es ist alles toll, aber es muss ja irgendwie dann, es gibt ja auch dann schwierige Momente.
Also die Grundsatzherausforderung ist auf jeden Fall, dass wir natürlich gerade für den Bereich Werbung ein verschwindend geringes Budget haben im Vergleich zu denjenigen, denen wir im Saftregal stehen. Ich sehe das eher sportlich, bin da bestimmt nicht sauer oder beschwer mich, sondern jeder von uns kennt wahrscheinlich die Gallier, die mit viel Mut, Zusammenhalt und Kreativität immer wieder die Römer an der einen oder anderen Stelle ärgern. Und wir wollen jetzt eigentlich gar nicht jemanden ärgern, aber dennoch finde ich das eigentlich ein ganz cooles Bild. Und die meisten Leute, die die Comics lesen, sympathisieren dann mit den Galliern. Und ich hoffe, dass wir dann auch so ein bisschen so rüberkommen und schon auch erfolgreich sind, auch wenn unsere Mittel dann doch deutlich geringer sind. Das ist erst so für mich die Grundsatzherausforderung. Ich hätte aber auch einen Zwiespalt für dich, wenn du möchtest.
Den nehme ich auch, das würde mich interessieren.
Und zwar habe ich ja gesagt, Nachhaltigkeit ist nie perfekt. Weder ich als Privatperson noch wir als Marke würden sagen, wir sind perfekt im Bereich Nachhaltigkeit. Es ist facettenreich und oftmals auch eine Abwägungssache. In welchem Bereich nehme ich jetzt einen Rückschritt im Kauf, um im anderen Bereich einen Schritt nach vorne zu machen? Ein ganz großes Beispiel dafür ist, dass es unsere Limonadenserie Biozisch auch in der Dose gibt. Es gibt Menschen und auch Handelsunternehmen, die Produkte für diese Menschen anbieten, die sagen, ich möchte keine Mehrwegflasche aus Glas kaufen, nach Hause tragen, wieder in den Laden tragen und mir diese ganze Arbeit machen. Sie sind aber dennoch offen für eine leckere Limonade, aber der ist auch nicht schade, wenn sie nachhaltig ist. Okay, das haben wir dann gesehen, dass es da eben dieses Potenzial gibt. Und wir standen schon vor der Frage, bleiben wir dabei, dass unsere, oder wir, für uns stand fest, dass wir dabei bleiben, dass unsere Lieblingsverpackung für unsere Produkte die Glas-Mehrwegflasche ist. Das steht so. Dann war eben die Frage, trauen wir uns von dieser Ausgangssituation wegzugehen, um neue Menschen für Bio zu begeistern, um wiederum noch mehr Früchte einkaufen zu können, noch mehr Landwirtinnen und Landwirten im Bioanbau zu helfen, ihre Produkte zu vermarkten, aber eben in einer anderen Verpackung, einer Dose, die nur einmal benutzt wird, statt der Mehrwegflasche bis zu 65 Mal. Und wir haben uns dann dafür entschieden, das zu tun, weil wir einfach uns zum großen Ziel haben, einen relevanten Beitrag zu dem Ziel 30% Bio-Lebensmittel bis 2030 zu leisten. Und wir glauben, wenn wir eben in dieser Nische bleiben, da bin ich wieder bei meinem Buch, dann wird das leider nicht möglich sein, so gerne wir das auch möchten. Deswegen haben wir Abstriche gemacht bei der Verpackung, um dafür sicherzustellen, dass es ein natürliches Produkt ist, ein Bioprodukt, das eben dann zu den Menschen kommt, auch wenn es in der gleichen Verpackung ist wie das Produkt, was da vorher auf dem Regalplatz stand, eine Dose, die wir nicht so sehr lieben wie die Glas-Mehrwegflasche.
Ich glaube, das ist halt immer dieser Zwiespalt. Was mache ich jetzt? Lasse ich dann den Regalplatz jemand anderem oder nehme ich ihn selber? So. Und dann ist es ja, wenn du sagst, ihr habt das Ziel 2030 irgendwie Bio-Lebensmittel in jedem Supermarkt zu haben? Oder was war das eben? Du hast es so schnell gesagt.
Genau, das ist gar nicht unbedingt unser individuelles Ziel, sondern
das generelle Ziel?
Das Ziel der aktuellen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. 30% Bio-Lebensmittel bis 2030. Da brauchst du starke Biomarken wie unsere. Und dann müssen wir raus aus der Nische und auch Kompromisse machen. Es gibt Dinge, die sind für uns unverrückbar, wie zum Beispiel die Fairness unseren AnbaupartnerInnen gegenüber, wie natürlich, dass unsere Produkte frei von künstlichen Zusätzen sind und immer mindestens bio-zertifiziert. Das ist für uns safe. Noch viele Kleinigkeiten drumherum. Und bei der Verpackung mussten wir in dem Fall einen Abstrich machen für das große Ganze. Das ist uns nicht leicht gefallen, aber ist aus unserer Sicht auch 2 Jahre später noch der richtige Schritt.
Und das hat dir ein bisschen wehgetan? Also so innerlich?
Hat uns allen wehgetan. Wir haben auch die Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, wie findet ihr das? Waren überrascht, dass sie diese für uns Inkonsequenz uns stärker verziehen haben, schon in der Ankündigung, als wir selbst. Waren wir überrascht und hat uns dann auch den Mut gegeben, diesen Schritt zu machen. Unsere Ideale bleiben, wie sie sind. In dem Fall haben wir einen Abstrich gemacht und es uns auch wirklich nicht leicht gemacht, versprochen.
Ich sag jetzt noch mal etwas zur Zukunft. Oder ich frage dich noch etwas zur Zukunft. Man macht Kompromisse in der Zukunft. Aber wir reden immer über die zukunftsfähige Gesellschaft. Was ist das für dich? Weil ich manchmal nicht so richtig weiß, wo geht diese Gesellschaft hin? Und gerade zum Beispiel nach den US-Wahlen bin ich mir nicht mehr sicher, ob die Menschheit irgendwie schlau ist.
Ja, wir bei Völkisch sprechen ja von einer fairen Gesellschaft. Und das hilft mir ehrlich gesagt auch, das zu konkretisieren. Eine faire Gesellschaft ist für mich eine, in der im Idealzustand alle Menschen genug haben, um auskömmlich zu leben, was auch immer das ist. Und nein, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass jeder Landwirt, der für uns eine Orange anbaut, das gleiche Gehalt bekommt wie jemand, der hier in Deutschland im Büro arbeitet. Aber es muss so sein, dass alle Menschen, die an unseren Produkten beteiligt sind, um jetzt konkret bei Völkisch zu bleiben, genug brauchen, um in ihrer Lebenssituation gutes Leben zu haben. Nicht unbedingt mit einer Villa und einer Yacht, aber auf jeden Fall mit genug zu essen, zu trinken und auch genug Budget für Bildung von sich selbst und den Kindern, die man vielleicht hat oder dem familiären Umfeld. Und das ist für uns eine faire Gesellschaft und da sollte es hingehen und wir kämpfen auch dafür, dass es da hingeht, auch manchmal gegen Widerstände. Zum Beispiel haben wir uns dafür entschieden, uns politisch zu positionieren. Ich habe ja schon gesagt, dass es verschiedene Shots von uns gibt. Eins ist der Multikulti-Shot, der richtet sich auf keinen Fall gegen irgendjemanden, sondern für etwas, nämlich für mehr Vielfalt und Demokratie. Und das sind für uns zwei wichtige Dinge, um diesen Wunschzustand, eine faire Gesellschaft zu erreichen.
Und dazu gehört auch, dass man sich eine Position bezieht, was vielleicht auch dann dafür sorgt, dass man vielleicht angefeindet wird, weil man eine Position bezieht, oder? Habt ihr das auch erlebt? Ich glaube, es gab mal einen Fall, den habt ihr erlebt. Da gab es doch irgendwie einen Shitstorm, aber ich will den nicht wieder vorholen. Den hatte ich schon mal und da habt ihr euch dann von dem Markenbotschafter relativ zügig getrennt.
Also erstmal
kann man nachgoogeln, ne? Aber zum Beispiel sowas ist doch schwierig.
Konkret rund um das Produkt, da haben wir sehr viel Anfeindung bekommen. Menschen, die uns sagen, euch kaufen wir nicht mehr. Sei mal dahingestellt, ob sie das jemals getan haben, aber klar sind wir da ordentlich unter Feuer geraten, aber wir wussten das natürlich vorher, dass da Widerstand kommen wird und es ist uns das aber wert. Wir haben da sehr genau unsere Worte gewählt, deswegen habe ich auch gesagt, wir haben nicht gesagt, wir sind gegen dich oder gegen dich, sondern wir sind für etwas. Und dazu stehen wir als Unternehmen und auch als Menschen dahinter. Wir sind für eine vielfältige Gesellschaft und für die Demokratie mit all dem, was dazugehört. Und wenn das jemandem nicht passt, dann müssen wir es auch aushalten, dass diese Person uns das sagt. Ist übrigens auch Teil der Demokratie für uns, dass meine Meinung nicht deine ist und was ich mag, musst du nicht mögen und umgekehrt. Da sind wir relativ klar. Und was du meinst, auch da waren wir sehr, sehr klar. Wir haben ja, es war nicht unser Markenbotschafter, aber mit dem damaligen TV-Koch Attila Hildmann haben wir eine Kooperation gemacht, auch um neue Leute für Bio zu begeistern, nämlich Menschen, die Energy Drinks kaufen, eine eigentlich total bioferne Klientel. Mit ihm als Gesicht der damaligen Marke Daisho haben wir neue Menschen zum Kauf von Bio bewogen. Nicht, weil es Bio ist, sondern weil sie Lust hatten auf ein fancy Design, ein bisschen auch auf das damalige Gesicht der Marke, den Attila Hildmann. Deswegen haben die diese Produkte gekauft und ohne es zu merken, das sind wir fast wieder bei dem, was wir gut finden, haben sie einen Beitrag für eine biologische Landwirtschaft geleistet. Attila Hildmann hat sich dann in eine Richtung orientiert, die wir nicht teilen. Und deswegen haben wir auch sehr schnell den Schlussstrich gezogen, dadurch auch viel Geld verloren. Aber auch da war uns die Haltung wieder wichtiger als andere Dinge, wie zum Beispiel das liebe Geld.
Das liebe Geld ist leider immer das Thema. Deswegen frage ich mich immer, ich weiß ja, dass die Firma so aufgeteilt ist, dass es eine Stiftung ist. Richtig? Und dass hier nicht jemand sich in die Tasche wirtschaftet und der Geschäftsführer sich auch keinen Boni auszahlt. Glaubst du, das sollten viel mehr Firmen so machen? Und ich hatte dazu ja auch mal einen Podcast zum Thema Gemeinwohlökonomie. Und es gibt ja auch zum Beispiel jetzt beim FC St. Pauli gerade die Aktion, dass du Anteile kaufen kannst, um Genossenschaftsanteile. Es ist also ein Miteinander. Glaubst du, das sollten auch noch mal mehr Firmen für sich machen, anstatt nur einen zu bereichern und dann dicke Boni auszahlen und dann aber nichts wieder zu reinvestieren in die Nachhaltigkeit?
Die kurze Antwort, ob das wünschenswert für die Gesellschaft ist, ist aus meiner Sicht, meine persönliche Sicht, ja. Das darf und muss allerdings natürlich auch jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Ich muss sagen, dass uns das sehr hilft bei Entscheidungen auch das Richtige zu tun, weil man nicht mehr so stark darauf schauen muss, was sagen jetzt unsere Investorinnen und Investoren, können wir nicht hier eine Entscheidung, die schlechter für die Umwelt oder andere Menschen ist, treffen und dafür mehr Geld am Ende des Tages raushaben. In so eine Situation geraten wir gar nicht durch unsere Struktur. Wenn wir am Ende des Jahres 100.000 Euro Überschuss haben, dann gehen 90.000 davon zurück ins Unternehmen, insbesondere in eine noch nachhaltigere Produktion unserer Produkte. Da sind wir ständig dabei, uns technologisch weiterzuentwickeln und auch in die fairen Beziehungen zu unserem AnbaupartnerInnen, die eben langfristige und faire Preise bekommen. Da gehen 90% von diesen beispielhaften 100.000 hin. Die übrigen, das Rechenbeispiel ist nicht kompliziert, 10.000 Euro gehen in gemeinnützige Zwecke, Vereine, die wir unterstützen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Soziales und natürlich Umwelt. Diese Struktur fühlt sich wahnsinnig gut an, motiviert und hilft uns eben auch beim Treffen von Entscheidungen, weil wir natürlich am Ende des Jahres nicht defizitär sein sollten, aber auch nicht auf Gewinnmaximierung aus sind. Und das entspannt schon echt bei der einen oder anderen Entscheidung. Also kann ich nur empfehlen, ohne da jetzt dogmatisch zu werden und zu sagen, jeder müsste, das kommt von mir nicht. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, für uns fühlt sich das ziemlich gut an.
Gewinnmaximierung, da sagst du was. Elbblick Magazin und Elbblick Podcast sind auch so weit davon entfernt, an Maximierung zu denken. Deswegen frage ich mich noch mal eine Sache. Du lebst hier im Wendland und du siehst die Natur jeden Tag vor Augen. Lebt es sich anders, wenn man dann tatsächlich mitbekommt, dass sich das Klima verändert oder ja, dass die Umweltschäden doch stärker werden aufgrund der klimatischen Veränderung? Also ich habe zum Beispiel heute einen Storch gesehen. Dein Kollege wollte es nicht glauben, aber ich habe ja mit Dominik Eulberg, der euch ja auch eng verbunden ist, mal gesprochen. Störche ziehen ja auch nicht mehr, weil es hier so warm geworden ist. Glaubst du, dass Menschen mehr Bewusstsein dafür haben, nachhaltiger und mehr auf Bio zu achten, wenn sie dann eben so direkt an der Natur leben, wenn sie zum Beispiel an der Küste leben und merken, dass die Küste langsam verschwindet? Oder wir Stadtmenschen, wir merken es ja vielleicht gar nicht so stark, weil bei uns kein Storch übers Dach fliegt.
Ja, ist in der Tat witzig, dass du ihn getroffen hast. Eine Prominenz ist der erste Winterstorch bei uns im Wendland, was leider irgendwie spaßig klingt, aber kein gutes Zeichen ist, weil es eben wirklich zeigt, es wird immer wärmer bei uns und der Storch traut sich, den Winter in unseren Gefilden zu verbringen. Klar ist der Mensch erstmal grundsätzlich ich-fokussiert und auch ein Stück weit Egoist. Das bedeutet, man neigt dazu zu verdrängen, was für Auswirkungen unser Handeln hat auf Menschen und auch die Umwelt, wenn wir es nicht so sehen. Und das ist natürlich auch bei großen Konferenzen, Klimakonferenzen, wie der, die gerade vorbeigegangen ist, immer ein Thema, dass nicht alle Menschen sehen, welche Auswirkungen das Handeln hat. Und gerade die, deren Handeln die stärksten Auswirkungen hat, zum Beispiel aus den reichen Industrieländern, sehr wenig davon sehen im Sinne von Extremwetterlagen. Und ich glaube aber schon, dass auch in Deutschland, unabhängig von Stadt oder Land, leider Gottes die Einschläge näher kommen, wie man so unschön formuliert. Wenn wir an die Katastrophe im Ahrtal schauen, regelmäßige Hochwasser im Alpenvorland, Sturmfluten an der Küste und auch im Binnenland immer wieder, selbst kleinste Flüsse, die dramatisch mit dramatischen Folgen über die Ufer treten. Also ich glaube, dass wir alle immer stärker die Dinge vor der Haustür sehen, und wer da nicht bewusst sagt, ich schaue da nicht hin, wird das früher oder später noch mehr bemerken. Dann schon mal wieder eher zu den 60% gehören, die sagen, ich müsste eigentlich nachhaltig handeln, und unser Job ist es, sie dazu zu bewegen, das auch zu tun, mindestens beim Konsum von Getränken. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einer attraktiven Marke, die Spaß macht, ach, und übrigens noch nachhaltig ist. Das gibt's nur obendrauf. Das ist unser Job, und ich kann mir keine Schönung vorstellen.
Ich frage dich eine letzte Frage jetzt. Du bist vielleicht ab und zu mal in Hamburg, und ich frage das eigentlich immer jeden Gast. Hast du einen Tipp für uns in Hamburg, wo du immer hinfährst, wenn du da bist?
Puh, da muss ich kurz überlegen, weil ich dann vielleicht doch gar nicht oft genug da bin.
Wo warst du denn immer gerne, als du noch in Hamburg gearbeitet hast? Das ist natürlich die große Frage. Oder?
Ich glaube, am schönsten finde ich es in der Tat an den Landungsbrücken, weil da das Maritime auf das Stadtflair trifft. Außerdem gibt es auch immer in Armweite ein Fischbrötchen und inzwischen ja so auch ziemlich coole Craft-Biere. Das finde ich gut. Also Landungsbrücken, gibt es auch einen coolen Song zu. Das wäre schon das, wenn ich gefragt werde, du hast eine Sache in Hamburg, die du dir noch in der Freizeit anschauen kannst, da würde ich hingehen, darauf hätte ich Lust.
Ja, da gibt es ja auch oben diesen Weinberg, wo sie auch Wein anbauen. Wenn man da sitzt und die Sonne geht unter, ist top. Das ist der umsonst Spot, den man so haben kann, der beste.
Ja, es treffen auch so viele Welten aufeinander. Einmal der Hafen, das Maritime. Dann sieht man natürlich auch schon auf dem anderen Ufer die Industriekomplexe. Andererseits auch Kultur, Elbphilharmonie, dann Musical Locations. Alles im Blick, wie gesagt. Dann eben, ich habe es auch vor Augen, auf diesem Weinberg mitten in der Stadt mit cooler Verpflegung, netten Leuten. Darauf hätte ich auch gerade Lust, wenn ich aus dem Fenster gucke, und so schön das Wetter es auch hier Ende November ein bisschen grau ist.
Ich finde es tatsächlich ganz schön. Es hat mich sehr entspannt, hier zu sein. Vielen Dank. Unsere Zeit ist leider um. Vielleicht treffen wir uns noch ein zweites Mal für eine neue Buchrezension.
Sehr gern. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Ich freue mich aufs Wiedertreffen und kann das Buch nur weiterempfehlen. Genauso wie nachhaltig zu arbeiten. Macht Spaß und tut was Gutes.
Danke. Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6, und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.